Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster neben mir ist wie immer die Brenda. Hallo.
Hallo, Christiane.
Hallo. Im Zoom-Fenster unter uns ist unser heutiger Gast und zwar ist das heute der Nedat. Hallo.
Hallo.
Wir freuen uns sehr, dass du zu uns gekommen bist. Wir haben uns schon relativ lange auf dieses Gespräch vorbereitet, weil wir es wahnsinnig spannend finden. Ich erkläre den Leuten jetzt aber zuerst einmal, wer du bist und was du machst, damit sie eine ungefähre Vorstellung bekommen, warum wir uns heute freuen, dass du unser Gast bist. Du bist momentan Kommunikationsmanager bei Beton Dialog Österreich. Warst davor PR-Consultant bei verschiedenen Firmen, warst Journalist und Medienberater, du warst unter anderem bei der Wiener Zeitung, du warst bei der Deutschen Welle, du warst aber auch Chefredakteur bei Cosmo, einem Magazin, das man vor allem in Wien kennt. Es ist ein Begriff, man kennt es. Du hast ursprünglich Germanistik und Anglistik an der Universität in Sarajevo studiert, wo du auch herkommst. Du bist, glaube ich, seit 2002 in Wien und hast dann in Wien das Doktoratstudium in deutscher Philologie an der Universität Wien abgeschlossen. Deine Dissertation kann man nachlesen und da geht es um die Entlehnungen aus dem österreichischen Deutsch in der Stadtsprache von Sarajevo, wo wir schon so ein bisschen zum Thema hinkommen, aber du hast auch ein Buch geschrieben und zwar Wörterbuch der Germanismen und Austriazismen im Bosnischen. Auf Bosnisch hast du es geschrieben, also es gibt es auf Bosnisch. Und jetzt sind wir auch ungefähr dort, wo ich aufhöre zu reden und die Brenda übernimmt, um das Thema erklären zu können.
Das Thema haben wir uns überlegt, schafft Sprache Kultur oder schafft Kultur Sprache? Es wird oft über die Verwendung von Anglizismen in Deutsch gesprochen und sage sogar in manchen unter Anführungszeichen Arbeitsübereinkommen, wie man die deutsche Sprache vor zu viel fremdem Einfluss unter Anführungszeichen schützen. Würde es etwas ändern, wenn wir vom Handtelefon oder von elektronischer Post sprechen? Wir wollen heute mit dir darüber sprechen, wie deutsche Wörter ihren Weg in Bosnisch gefunden haben, ob diese einen Einfluss auf die Kommunikationskultur haben, ob es Wörter gibt, die in Deutsch aus der bosnischen Sprache gekommen sind und welche kulturellen Unterschiede du in Sprachen siehst. Aber vor allem bin ich immer ganz, ganz happy, wenn wir über Sarajevo reden können. Und das machen wir, finde ich, ja eigentlich viel zu selten. Aber wir fangen wie immer an mit den Questions to go und Christian hat die erste.
Bist du bereit?
Ja.
Sehr gut. Film oder Serie?
Film.
Ausschlafen oder früh aufstehen?
Ausschlafen, obwohl ich immer früh aufstehe.
Inspiration hole ich mir durch.
Lesen und spazieren gehen.
Als Kind wollte ich werden.
Straßenbahnfahrer.
Bling, bling.
Der beste Ratschlag, den du je bekommen hast.
Das wird schwer. Der beste Ratschlag, bleib wie du bist, wurscht in welcher Lebenssituation du dich befindest.
Womit kann man dir eine Freude bereiten?
Mit einem Buch oder mit einem guten Witz oder mit einer Reise.
Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche wäre es?
Vielleicht irgendein Video, wo ich mir Pinguine anschaue in Südafrika.
Abschalten kann ich am besten bei?
Musik.
Welches Lied darf auf keiner Playlist fehlen?
Das ist eine andere Frage. Es gibt so viele, die ich mag. Ich kann mich jetzt für kein Lied entscheiden. Also es ist einfach irgendein schönes bosnisches Lied, vielleicht irgendein Zevdalinka-Lied. Also das ist irgendwie ohne diese Lieder, ja, darf es keine Playlisten bei mir haben, zumindest ein bisschen.
Ich kann die Frage aber abwandeln. Welches Lied von Dubiosa darf auf keiner Playlist fehlen?
Von Dubiosa Collective. Oh, alle. Ich kann da auch keine. Ich kann mich da jetzt auch nicht auf ein Lied konzentrieren. Alle.
Danke sagen möchte ich.
Wem sage ich danke? Ich würde sagen, zuerst meiner Familie, insbesondere meiner Mutter, weil sie mich so gemacht hat, wie ich bin. Und ich glaube, ich bin schon ein ziemlich normaler Mensch. Und ich glaube, heutzutage normal zu sein, ist nicht so einfach.
Und wie trinkst du deinen Kaffee?
Immer kurz, stark, mit ein bisschen Milch. Also so kurzen Macchiato oder so, das ist mein Lieblingskaffee. Und manchmal, wenn ich mit der Familie bin, dann halt den bosnischen Kaffee, was eine Abwandlung des türkischen Kaffees ist.
Perfekt, Questions to go gemeistert. Ich glaube, ich erahne bereits, was die Antwort auf die erste große Mit Milch und Zucker Frage sein wird. Unsere erste große Mit Milch und Zucker Frage ist nämlich, was ist oder war der beste Kaffee, den du getrunken hast, weil da geht es ja oft darum, mit wem man den getrunken hat oder wo man den getrunken hat und nicht wirklich darum, wie er geschmeckt hat.
Die besten Kaffees, die ich getrunken habe, waren wahrscheinlich diejenigen, die ich mit meinen alten Freunden in Sarajevo bin. Also das ist nicht nur ein einzelner Kaffee, sondern das sind so immer Kaffee-Rituale, wo man sich irgendwie so um 12 Uhr mittags trifft, dann sitzt man bis 15 Uhr oder sowas, dann sagen sie irgendwie, okay, wir müssen jetzt noch ins Büro und dann fahren sie, glaube ich, für eine Stunde ins Büro, dann trifft man sie wieder in der Stadt irgendwo um 16.30 Uhr. Also ich glaube, diese Cafés waren so die besten, so irgendwo im Sommer, irgendwo halt in Sarajevo sitzen und Kaffee trinken mit den alten Freunden, die man schon aus der Volksschule kennt. Ich glaube, die sind die besten.
Und wenn du so sprichst davon, welche Cafés du in Sarajevo triffst. Ich meine, Sarajevo, wer schon mal da war, weiß, dass es ja die Innenstadt ein bisschen geteilt ist und da sieht man die Geschichte der Kultur noch ein bisschen. Und wo würdest du dich treffen mit deinen Freunden und welchen Kaffee würdest du trinken?
Also ich würde mich wahrscheinlich jetzt mittlerweile am ersten treffen in einem sehr schönen Café, das sich Ministry of Chef nennt. Und das gibt es jetzt mittlerweile in Sarajevo an zwei Standorten. Die sind jetzt schon eine lokale Kette, aber sie sind keine Kette. Sie sind wirklich so ganz liebevoll geführten Kaffeehäuser, wo man unterschiedliche Kaffeesorten hat, an man auch sehr gut arbeiten kann. Also die sind beide positioniert an sehr schönen Orten. Also der eine ist wirklich so in dieser Downtown Malmö-Area und der andere ist in einer sehr gehaltenen Altstadtstraße, die Omachi heißt. Und dort kann man sehr schön sitzen auf einer Anhöhe, ein bisschen halt den Trubel auf der Bastianschere schauen. Also das ist wirklich ganz, ganz schön. Also die Dächer des Bazars sich anschauen, wo also diese Schlangen Schlote und irgendwie so Rauchfänge dann rauchen, natürlich, wo sie als Schwabst vorbereitet werden und so weiter. Das Schwabst ist ja immer in so einer Dunstwolke von diesen vielen Schwabst. Also das sind so Orte, die wo ich sehr gerne sitze, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es in einer Seitengasse von der Begovan Moschee, also das heißt Cizmeciluk und also alte Straßen in Sarajevo haben ja oder wurden auch benannt nach den Handwerkern, also die dort gearbeitet haben, so auch in vielen anderen Städten, alten Städten. Und Cizmeciluk bedeutet, dass jemand dort Stiefeln sozusagen produziert hat. Das heißt, das ist eine Stiefelmacherstraße. Und dort gibt es ein sehr schönes Café, ist unter den Touristen populär, heißt Miris Duna, also ein sehr schöner Name, weil es heißt der Duft der Quitten und das ist insofern schön, weil so ja, ein sehr schöner Film geheißen hat, Miris Duna, ein bosnisch-jugoslawischer Film damals. Und dort trinke ich auch am liebsten einen bosnischen Kaffee. Also und dort kann man auch sehr schön draußen sitzen. In dieser Straße ist auch voll von sehr schönen kleinen Designerläden, Galerien und so weiter. Und wirklich ist, als hätten sich dort alle diese Läden abgesprochen, dass sie wirklich wunderschöne Auslagen haben und so weiter. Also es ist wirklich eine sehr schöne Gasse. Und also das sind so Orte, die mir jetzt am ersten einfallen, wo ich wirklich sehr gerne bin, wenn ich halt in Sarajevo bin. Es gibt noch ein paar Orte, die so halt lokale Sachen sind, aber wenn ich auch empfehlen würde, wo man halt einen schönen Kaffee trinken kann, wo es eine sehr schöne Atmosphäre herrscht, dann wären sicher diese zwei Standorte. Also at the Ministry of Chef, auch ein sehr schöner Name, weil Chef ist auch ein sozusagen bosnisches Wort für Genuss. Und der andere ist, also all diese Miris Duna.
Ich habe gerade Sarajevo in der Nase, ich rieche es gerade so um mich herum. Ja. Obwohl, ich sage ja immer allen Österreichern, Cevapcici gibt es überhaupt nicht, ja? Es sind Cevape. Ja? Das sage ich, da muss ich immer alle Leute...
Wir sagen auch Cevape, ja. Ja, genau. Weil Cevapcici ist mehr so ein, vielleicht ein...
Eine Erfindung.
Ja, standardsprachliches Wort, aber wir sagen immer Cevape.
Aber jetzt kommen wir schon ein bisschen dorthin, wo wir eigentlich mit dir darüber sprechen wollen, und zwar, was so österreichisch geblieben ist in der bosnischen Sprache. Und wir haben ja da über Twitter mal drüber gesprochen. Und also mein absolutes Lieblingswort, wo ich glaube, die Lehrerin verarscht uns ein bisschen, wie sie uns das erklärt hat, ist das bosnische Wort für Essbesteck.
Ja, Esszeit, genau. Also es sind erstaunlich viele, also ich würde sagen, so Bosnien hat über die Geschichte des Landes spricht, dann teilt man diese Geschichte immer halt in vielleicht vier große Epochen. Hat den mittelalterlichen bosnischen Staat, der im 15. Jahrhundert, 1463, eigentlich den Osmanischen Opfern fiel. Und dann ist das Osmanische Reich gekommen und war halt in Bosnien bis 1878 bzw. bis 1908 völkerrechtlich, bis die Annexion gekommen ist, seitens Österreich war. Aber dann seit 1878 ist Österreich-Ungarn, hat sich also wirklich an Bosnien okkupiert. Da gab es halt den Berliner Kongress, wo so wie in vielen anderen Fällen Großmächte über die kleinen Staaten entschieden haben. Und da haben halt die Großmächte entschieden, okay, Serbien bekommt Unabhängigkeit, Montenegro bekommt Unabhängigkeit, Bulgarien bekommt Unabhängigkeit. Aber Bosnien, das damals sehr geschwächelt hat unter den sehr häufigen Aufständen, haben sie gesagt, okay, gut, sie werden eigentlich Österreich-Ungarn bemächtigen, Bosnien zu okkupieren, um diese Aufstände zu beruhigen. Das war natürlich nur ein Vorwand, damit Österreich-Ungarn sich ein bisschen in den Osten sozusagen, dass sie in den Osten expandieren. Und dann nach 1914 bzw. 1918 sprechen wir immer von dieser jugoslawischen Periode. Das heißt, diese österreichisch-ungarische Periode, aber wenn man sich die ganze Geschichte anschaut, ziemlich kurz, 40 Jahre. Man muss sich vorstellen, in diesen 40 Jahren wurde in Bosnien wahnsinnig viel getan. Jetzt möchte ich natürlich nicht irgendwie in irgendeinen kommen verfallen und sagen, ich bin irgendwie ein Monarchist sozusagen. Nein, es geht mir nicht darum, aber auch diese Betrachtungsweise ist ja in Bosnien heutzutage ideologisch verfärbt, wenn man zu viel redet über die positiven Sachen von irgendwas Österreich-Ungarn, gefällt das auch nicht manchen Gruppen, manchen ethnischen Gruppen, also halt den anderen gefällt es vielleicht mehrheitlich und so weiter und so fort. Aber man muss ohne Zweifel oder halt zweifellos sagen, dass diese 40 Jahre in der Geschichte Bosnien sehr einprägsam waren, insbesondere weil eigentlich geschichtlich zusammenfallen mit der Zeit der Modernisierung im Land. Das heißt, man muss sich so vorstellen, das Osmanische Reich, als sie nach Bosnien gekommen sind, Mitte des 15. Jahrhunderts und im 16. Jahrhundert, war das ein sehr starkes Reich, auch in vielen Sachen die damalige Zeit vielleicht progressiver, ja, als andere Reiche. Und das hat man halt in Sarajevo gesehen. Ja. Also da hat man also die Stadt gegründet in der Form. Ja. Also es gab einen osmanischen Statthalter, den man vielleicht hier in Wien mit dem Rudolf dem Vierten, dem Stifter, vergleichen kann. Sein Name ist Gazi Musrefbek. Deshalb heißt die größte Moschee halt in Sarajevo Gazi Musrefbek Jamia. Also der hat viele Institutionen halt dort gegründet. Ab dem Ende des 17. Jahrhunderts schwächelt halt das Osmanische Reich. Und da gab es auch ein einschneidendes Ereignis in der Geschichte von Sarajevo, dass alle Kinder dort lernen und so weiter, aber nicht jetzt so traumatisch und so weiter, ist auch in Österreich mit dem Habsburgerreich verbunden, nämlich im Zuge des österreichisch-türkischen oder albanischen Krieges ist der Prinz Eugen von Savoyen ist nach Bosnien eingebrochen, ist nach Sarajevo gekommen und hat die Stadt völlig niedergebrannt. Das heißt, die Stadt, das war im Jahr 1697, so viel ich mich erinnere. Und die Stadt hat sich eigentlich seit dieser Zeit, also hat das osmanische Sarajevo hat sich nie wieder, also halt von diesem Trauma befreit sozusagen. Man hat später dann irgendwelche Befestigungsanlagen gebaut. Das 19. Jahrhundert war sehr geprägt durch Aufstände von unterschiedlichen Seiten. Nur in den 1860er Jahren gab es einen liberalen Stadthalter, also von Bosnien, das damals die ersten Mädchenschulen zugelassen hat und so weiter. Und damals hat man, also so den ersten Keim einer also sozusagen Modernisierung gesehen. Später hat Österreich in manchen Teilen irgendwie versucht, das Land ein bisschen an diese mitteleuropäischen Lebensstandards heranzuführen, zum Beispiel, dass man Straßen nummeriert hat oder dass man zum Beispiel den Fluss, der durch die Stadt fließt, reguliert oder dass man versucht hat, zum Beispiel die ersten profanen Bildungseinrichtungen wirklich zu etablieren, weil die Bildung war ja bis zur österreichisch-ungarischen Zeit größtenteils an die religiösen Gemeinschaften gebunden. Das heißt, Leute haben eigentlich nur dort, also Muslime haben gelernt in den, also sozusagen Koranschulen, und es gab keine öffentlichen Schulen mehr. Das hat man versucht, während Österreich-Ungarn sozusagen ein bisschen zu reglementieren. Auf der anderen Seite natürlich hat Österreich-Ungarn auch wirtschaftlich profitiert von Bosnien. Man muss auch sagen, hat Bosnien auch, also sozusagen genutzt als militärischen Stützpunkt. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie der Bahnverkehr entwickelt wurde, also während der osmanischen Zeit, 1870 ungefähr, wurde die erste Bahnstrecke in Bosnien gebaut, aber dann während Österreich-Ungarn hat man ja also die heutigen Achsen, also sozusagen gebaut Norden, Süden, beziehungsweise Sarajevo Osten. Der Sinn und Zweck dieser Bahn eigentlich, also sozusagen militärische Nutzung. Österreich-Ungarn damals 1906 vor der Annexionskrise und so weiter, hatte man ja schon Pläne, dass man sich auf dem Balkan weiter ausbreitet, sage ich mal so. Das heißt, das ist irgendwie eine, oder halt auf der Frage natürlich, es sind die ersten Fabriken entstanden, es wurde viel getan, es wurden Städte anders, also sozusagen städtebaulich entworfen. In Sarajevo gab es ein Jahr nach der österreichisch-ungarischen Okkupation 1979, gab es einen riesengroßen Brand, der das meiste der Alpen, also sozusagen der Stasche, zerstört hat, außer diejenigen Objekte, die eigentlich aus Steinen, also sozusagen gebaut wurde. Das heißt, die alten Hans, die alten Moscheen sind geblieben, alles andere ist dann ausgebrannt. Und das war ein Anlass dann für, also sozusagen Österreich-Ungarn, so einen neuen Stadtplan von Sarajevo zu machen. Und erst dann sieht man, wie sich dann die Stadt sozusagen entwickelt hat Richtung Westen. Und deshalb haben wir jetzt in diesem zentralen Teil, haben wir diesen mitteleuropäischen, österreichisch-ungarischen Touch sozusagen. In diesem östlichen Teil haben wir diesen, orientalisch-osmanischen Touch. Aber ich würde sagen, diese 40 Jahre waren in der Geschichte halt in Bosnien ziemlich einprägsam, weil man ja auch viele neue Sachen eingeführt hat. Zum Beispiel die Straßenbahn in Sarajevo und so weiter. Das sind so alles Sachen, die eigentlich auch mit der Identität der Stadt auch halt zusammenhängen.
Ja. Ist mit der Straßenbahn auch spannend in Sarajevo, weil ja Wien nach dem Bosnienkrieg ja Straßenbahnen nach Sarajevo gegeben hat. Und man ja, das, ich habe das total lustig gefunden, das erste Mal, wenn man dort die Wiener Straßenbahn vorbeifahren sieht, man denkt sich, warte mal, das Bild ist jetzt irgendwie komisch.
Genau, ich glaube, das waren die sogenannten C-Typen, also die in den 60er Jahren halt durch Wien, also sozusagen gefahren sind, und dann wurden ein paar an Sarajevo weitergegeben, aber sie sind dann mittlerweile auch ausgemustert, also die waren nicht mehr, aber die waren ja wirklich anders und so schmal und irgendwie, wir hatten ja in Sarajevo viele tschechische Straßenbahnen, das war so alt, während der Zeit von Jugoslawien hat man ja von den tschechischen Straßenbahnen gekauft, und dann sind halt diese aus Wien gekommen, und ja, also war auch so ein bisschen eine halt geschichtliche Verbindung, weil natürlich die Straßenbahn in Sarajevo, das muss man sagen, also viele Sarajevoer oder viele Sarajis, das Deutsch gibt es kein so eindeutiges Wort, die würden sagen, ja, Sarajevo ist so wirklich, wir hatten halt die ersten, als erste halt eine Straßenbahn vor Wien und so weiter. Das stimmt nur, wenn man halt diese elektrische Straßenbahn, also sozusagen berücksichtigt. Diese Pferdestraßenbahn in Sarajevo wurde 1885 eingeführt, und die wurde wirklich nach dem Wiener Modell eingeführt. Ich glaube, die Wagen waren die gleichen und die Wagenfarbe war die gleiche, und ich glaube auch die Rasse der Pferde war die gleiche in Wien und in Sarajevo. Und auch, glaube ich, die Linienführung oder sowas. Also es wurden viele Sachen probiert, und das ist wirklich so, dass 1885 1995, das heißt 10 Jahre danach, hat man in Sarajevo die elektrische Straßenbahn eingeführt und das ist wirklich 2 Jahre früher als in Wien und in Budapest. Das heißt, da kann man sagen, dass Sarajevo wirklich vor Wien die erste elektrische Straßenbahn hatte, weil damals wurde halt die Stadt elektrifiziert und im gleich, das war glaube ich 1. Jänner 1895 und damals hat man auch in dieser zentralen Moschee, hat man sie auch elektrifiziert, hat man elektrische Leuchter dort angebracht und deshalb sagt man auch, ob das stimmt oder nicht, dass das die erste Moschee der Welt war, die eigentlich elektrifiziert wurde. Also das ist, könnte man vielleicht auch noch recherchieren, aber viele sagen, dass das halt der Fall war. Das heißt, also vieles, was man jetzt in Sarajevo sieht, erinnert an Österreich-Ungarn, insbesondere halt die Architektur. Und die Straßen, Sarajevo hatte auch viele zum Beispiel Jugendstilhäuser, Sezessionshäuser. Nicht den Jugendstil, sondern auch wirklich Sezession. Diese Sezession in Sarajevo unterscheidet sich ein bisschen von der Wiener Sezession. Aber wenn man sich diese Häuser anschaut, dann sieht man wirklich, es gibt jetzt mittlerweile auch ein viele Listen, wo man halt wirklich alle diese Häuser also sich anschauen kann. Oder was auch sehr interessant ist, wenn man halt über die Architektur spricht, ist, dass Österreich-Ungarn eine Zeit lang versucht hat, durch einen Architekturstil, den man eine Abwandlung, also des sogenannten Moorish Revival Stils oder einen neo-maurischen Stils, hat man versucht, so ein bisschen halt, also die bosnischen Muslime auf ihre Seite zu bringen. Und deshalb hat man ja zum Beispiel administrative Gebäude oder zum Beispiel diese Scharia-Schule hat man ja in diesem Stil gemacht, aber absichtlich getrennt vom osmanischen Stil. Man wollte ja nicht den osmanischen Stil haben, weil man sich ja vom osmanischen Reich abkoppeln wollte und die Muslime in Bosnien auf die Seite Österreich-Ungarns bringen wollte. Und deshalb hat man sich ja auch Modelle gesucht, zum Beispiel im maurischen Spanien. Und deshalb, wenn man sich hier zum Beispiel anschaut, das alte Rathaus, dieses alte ikonische Rathaus, da sieht man ja auch diese Hufeisenbögen und man hat sich auch so ein bisschen an der alten mamlukischen Architektur von Ägypten orientiert. Ja. In Bosnien gibt es viele dieser Bauten und es wird gerade, glaube ich, jetzt ein sehr großes Projekt geführt, damit man alle diese Bauten istriert, identifiziert, beschreibt und so weiter. Also das sind auch immer wieder halt bosnisch-österreichische Connections, ja, also bis zum heutigen Tag.
Glaubst du, hat dich so die Architektur oder halt auch die Geschichte so ein bisschen dazu gebracht, dass du dann gesagt hast, so, ich studiere Deutsch und Anglizistik?
Glaube ich eher wenig, aber es hat mich irgendwie, mein erster Besuch in Wien 1999 hat mich eigentlich dazu gebracht, dass ich sage, okay, im Unterschied zu Deutschland sehe ich in Wien viel mehr Ähnlichkeiten halt mit Sarajevo aus irgendeinem Grund. Und deshalb würde ich sehr gerne in Wien leben oder wenn ich irgendwo halt ins Ausland studieren gehen würde, würde ich das in Wien machen, weil ich irgendwie in Wien auch viele Sachen als sehr vertraut empfunden habe. Ja. Also und es hat natürlich auch angefangen damit, dass ich jetzt identifiziert habe, dass viele Österreicher eigentlich ähnliche Wörter sagen wie wir. Also halt im Unterschied zu den Deutschen, weil es war dann auf einmal die Palatschinken und es war auch 10 Bäcker, genauso wie ich weiß nicht, dass meine Mutter das sagt, aber es waren halt 3/4 Stunde. Also meine Mutter sagt immer noch Trifatalesata, also was heutzutage niemand mehr sagt. Also ich wusste, aber sie sagt immer noch Trifatalesata und das ist wieder 3/4 Stunde. Also das ist ganz, ganz interessant. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, halt, ich fühle mich mehr verbunden halt zu Österreich als zu Deutschland. Und das ist wie halt bis zum heutigen Tag auch so geblieben, obwohl ich halt auch Deutschland mag und dort auch sehr gerne bin, aber irgendwie nie ein Problem, mich in Österreich zurechtzufinden oder zu sagen, okay, gut, ich bin da jetzt irgendwie so ein Fremdkörper. Natürlich hat man immer wieder halt Anpassungsprobleme, aber halt in meinem Fall war das wirklich minimal.
Ja, zum Beispiel, dass die Palatschinken bei uns mit Nutella sind und nicht mit Eurocreme.
Ja, aber nicht nur, auch mit Marmelade.
Ich muss sagen, ich habe in meiner Kindheit habe ich natürlich Eurocreme immer gegessen. Das war ja unsere halt Nutella in dem Sinne. Und natürlich, als der Krieg ausgebrochen ist, nur nach dem Krieg, dann ist natürlich Nutella gekommen und so weiter. Und dann habe ich nach bestimmt 20, 25 Jahren habe ich wieder Eurocreme gegessen. habe gesagt, das war aber wirklich gut. Das ist nicht so wie, ich weiß nicht, Cocktail oder so Coca-Cola in Tschechien, wo man sagt, ah, das ist nicht Coca-Cola, das geht. Nein, ich muss sagen, Eurocrim ist wirklich dabei bleiben.
Wie war es für dich, Deutsch zu lernen? Also nämlich dann diese Begriffe, die du vielleicht in der bosnischen Sprache gekannt hast, wie war es für dich dann, das in ganze Sätze und andere Gebilde von deutschen und österreichischen Konstrukten einzubauen?
Ja, also ich muss sagen, interessant war es so, dass im Krieg habe ich angefangen, irgendwie in die Oberstufe zu, oder das war halt so, ich habe Krieg erlebt von 14 bis 18. Das heißt, das war halt die Zeit der Oberstufe. Und in der Oberstufe haben wir ja noch eine zweite Fremdsprache wählen müssen. Und da hatten wir damals halt in Sarajevo, wie es war, sehr eingeschränkt und so weiter. Und man konnte, also ich habe Englisch gelernt, immer halt als die Erstsprache, also Erstfremdsprache. Und dann musste man wählen zwischen irgendwie halt Französisch und Deutsch. Und es war für mich irgendwie logisch und für alle Leute damals, dass wir Deutsch lernen, irgendwie. Hatten wir mit Frankreich damals nicht sehr viel zu tun. Irgendwie war uns Deutschland auch viel näher, oder das könnte auch damit irgendwie zusammenhängen, dass irgendwie uns Deutschland auch politisch näher halt gestanden ist als jetzt Frankreich, ja, oder dass wir auch mehr von Deutschland wussten als von Frankreich. Und dann war es wirklich, also für mich war Deutsch irgendwie eine zwar herausfordernde, aber sehr logische Sprache. Also ich hatte damals eine sehr alte Lehrerin, eine alte Gymnasiallehrerin, die eine bosnische Aussprache des Deutschen hatte. Also wirklich so eine ganz altmodische Deutschlehrerin. Aber für die war es natürlich immer wieder wichtig, mit uns halt die Grammatik immer durchzugehen, die Modalverben zu machen und uns halt eben. Und für mich war das so irgendwie wie ein Puzzlespiel irgendwie so. Ich habe da jetzt müssen, aber ich habe musste und gemusst und irgendwie, und da habe ich Ü und da habe ich U. Und ich habe irgendwie so eine Logik dahinter entdeckt. Und für mich war wirklich Deutsch so eine ganz logische Sprache, eine schwierige, aber eine logische Sprache. Oder dass man sagt, immer halt die Verb-Zweitstellung, dass ich immer sagen muss, heute muss ich gehen, ich muss heute gehen. Oder gehen muss für heute. Ja. Also das war für mich sehr, sehr, sehr interessant in dem Sinne. Und was ich natürlich, also so ein Vorwissen über die deutsche Sprache war immer ein negativ behaftetes, ja, weil man immer Deutsch verbunden hat mit irgendwelchen Partisanenfilmen, wo es irgendwelche Nazis sind, die halt Deutsch sprechen oder halt die herumschreien oder halt Hitlers Reden halt, wo er halt herumschreit, aber das unterscheidet uns ja nicht von den Amerikanern, Engländern und so weiter, weil die sagen ja immer, wenn sie halt auch gleich sind, also stellen sie sich irgendwas Negatives vor, dass man immer so, ja, Deutsch ist so eine strenge Sprache und so eine nicht melodische Sprache und so weiter. Für mich war das ganz am Anfang und dann gleich später war es dann irgendwie so, okay, gut, die Sprache ist logisch. Damals habe ich immer sehr gerne Hausaufgaben gemacht und dann hat die Klasse von mir abgeschrieben und sie haben immer gesagt, ja, du kannst Deutsch, du kannst das alles machen. Und halt an der Uni war es dann auch immer wieder, an der Uni war das ein Zufall, dass ich angefangen habe, Deutsch zu studieren, weil ich mir gedacht habe, okay, gut, ich kann nicht so gut Deutsch, also ich sollte Deutsch als so ein Nebenfach machen und Englisch als ein Hauptfach. Aber dann ist es irgendwie anders gekommen, weil das war damals 1996 in Sarajevo, 5 Monate nach der Belagerung, war irgendwie halt das Institut für Anglistik in einer schwierigen Situation. Und dann haben sie gesagt, wir nehmen nur 10 Personen auf quasi. Und dann habe ich gedacht, okay, 10 Personen, ich werde nie irgendeine Chance haben, da halt durchzukommen. Ja? Und irgendwie dann hat mir irgendeine Dame gesagt, welche Sprache sprichst du noch? Welche Fremdsprache sprichst du noch? Ich habe gesagt, ja, ich habe Deutsch als Zweitsprache gelernt, zweite Fremdsprache gelernt in der Schule, aber ich kann Deutsch nicht so gut. Und sie hat gesagt, na, schon, mach das, studier Deutsch. Und ich so, soll ich Deutsch studieren überhaupt? Dann hatte ich ja diese Aufnahmeprüfung und ich war wirklich der Beste in der Aufnahmeprüfung. Das war so wahnsinnig, weil ich konnte ja überhaupt nicht sprechen. Ich konnte viele Wörter nicht, aber ich habe, glaube ich, für diese Professoren habe ich Also wahrscheinlich alle diese Fragen halt in der Grammatik richtig gemacht, das Studium ja voll, der Studium eigentlich, also der Linguistik war der uns also sozusagen befähigt hat, Deutsch zu unterrichten. Und deshalb mussten wir ja auch alle diese grammatischen Sachen wissen und so weiter und so fort. Und da habe ich mich natürlich viel leichter getan als diejenigen, die vielleicht Deutsch super gut gesprochen haben, aber keine Ahnung hatten, was Dativ ist, Akkusativ ist. Aber ich sage immer, oder halt viele Leute haben mir gesagt, ja, du warst ein netter Schüler, du hättest Technik studieren können, du hättest Medizin studieren können, du hättest irgendwie so zu einem Schaltenberuf, so wie man sagt, halt bei uns ja Ingenieur oder Arzt oder halt Rechtsanwalt. Das sind so die Berufe, wo man stimmt auf der einen Seite. Also man hat natürlich auch eine bessere Startposition, verdient immer besser. Ja, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich hatte wahnsinnig viel Spaß zu studieren, weil damals halt in Sarajevo in diesen ersten Nachkriegsjahren gab es viele Aufträge, viele Jobs. Man hat als Student konnte ich viele Sachen machen, übersetzen, auf irgendwelche Konferenzen fahren, andere Länder kennenlernen. Noch dazu irgendwie vielleicht nicht sehr viel lernen, also schon viel lernen, aber nicht sehr viel lernen und trotzdem irgendwie Spaß haben halt im Studium und Student sein. Für mich irgendwie eine Sache, wo ich mir sage, ja, also wenn ich jetzt heutzutage wieder was halt studieren würde, dann würde das wieder in irgendeiner Form etwas mit den Sprachen sein. Ob es jetzt wirklich so ein klassisches Sprachstudium oder ob man das kombiniert, also mit irgendwas, oder ob man jetzt zum Beispiel Computerlinguistik macht oder irgendwas. Also wenn ich jetzt 18, 19 wäre, dann, aber ich würde mich sicher auch mit der Sprache immer wieder beschäftigen.
Wie ich angefangen habe, Bosnisch zu lernen, habe ich immer gedacht, im Vergleich zu Bosnisch ist Österreich, es ist Österreichisch und Deutsch so eine könnte ich bitte und hätte und würde und sehr konjunktiv belastete Sprache. Und Bosnisch ist viel irgendwie direkter. Es ist so, also man sagt schon relativ schnell, was Sache ist. Ich meine, das ist für mich wahnsinnig schwierig, weil eine Freundin hat zu mir mal gesagt, wenn du eine Rechnung willst, sagst, Moderation, also kannst du Rechnung. Und ich sage, das kann ich nicht sagen, das ist total unhöflich. Ja. Und sie sagen, übertreib jetzt mal nicht, wir müssen nicht so höflich wie in Österreich sein. Und das war für mich aber total schwierig, das so irgendwie umzusetzen. Wie ist das in die andere Richtung?
Ich würde schon sagen, dadurch, dass wir eigentlich auch diesen Konjunktiv wie wäre oder hätte oder gäbe oder sowas nicht haben, sondern einfach so ein ganz normales Konditional, ja, Bichtibi, Radio, Bild, ist es in der Form sicher, könnte man sagen, dass halt Bosnisch eine direktere Sprache ist in dem Sinne, ja, wo sich wirklich ein Deutschlernender aus Bosnien ein bisschen schwer tut, sind einfach diese Modalverben. Also das dürfen auch viele Bedeutungen haben könnte. Das dürfen irgendwie bedeutet, ob man etwas machen darf, ob man halt in der irgendwie Situation einfach sozusagen das zu machen oder ob das eine leichte Vermutung ist, er darf vielleicht krank sein oder sowas. Also das sind so Sachen, wo man dann wirklich halt, bei uns ist es, glaube ich, ein bisschen leichter in dem Sinne, dass man sich nicht so viel mit diesen halt Modalverben herumschlägt. Aber auf der anderen Seite ist Bosnisch natürlich im Vergleich zu Deutsch eine halt grammatikalisch viel komplexere Sprache, weil sie einfach auch viele Formen hat, die man im Deutschen nicht mehr hat. Ja, also weil halt im Bosnischen immer noch diese Kasusendungen, also weil der Kasus sehr wichtig ist und die Kasusendungen auch sehr wichtig sind, was im Deutschen eigentlich im Abbau, also sozusagen begriffen ist, weil man heute nicht sagt auf dem Tische, sondern auf dem Tisch, ja, und man hat ja dieses Genitiv S, der eigentlich in den, also sozusagen Dialekten so gut wie ausgestorben ist, also halt man sagt nicht des Tisches, sondern dem Tisch oder halt während dem Treffen oder so, dass man sagt nicht mehr während des Treffens und so weiter. Das heißt, das ist alles im Deutschen halt im Abbau begriffen und im Bosnischen ist das aber immer noch ein sehr starres System, an dem man immer noch hält. Und von allen anderen Verbalaspekten nicht zu sprechen, wo man sagt, ich weiß nicht, Rasgovoriti, Rasgovariti und so weiter, das sind so Sachen, die wirklich für einen fremdsprachigen Menschen wahnsinnig schwer sind zu lernen, ja, also oder halt überhaupt zu erkennen, wo man was verwendet. Das erinnert mich ein bisschen an diese spanische Ser und Estar, Also wann ist to be, ja? Also wann ist sein? Wieso gibt es zwei Sein? Irgendwie sind sie gespaltene Persönlichkeiten, dass sie zwei Seins haben. Ja, also das sind so Sachen, die ein bisschen und dann auch alle diese örtlichen Veränderungen. Warum ist es so, Karuzzi und so weiter? Ja, also warum müssen sie
Handhände.
Diese und so weiter und so fort? Also das ist wirklich schwer. Und das sage ich auch, wenn ich jemanden treffe, der gut bosnisch, kroatisch oder serbisch spricht, dann sage ich wirklich, der muss ein intelligenter Mensch sein. Also ich habe letzte Woche einen Spanier kennengelernt, einen griechischen Spanier, also der bosnisch, kroatisch und serbisch wahnsinnig gut beherrscht. Und obwohl er nicht gelebt hat, halt in der Region, und da sage ich, wie ist das möglich? Wie ist das möglich, dass du alle diese Regeln irgendwie gelernt hast? Und weil die Sprache ist wirklich, das ist immer noch grammatikalisch sehr, sehr komplex in dem Sinne, ja. Also.
Ja, also ich glaube, ich muss ja bei dir Deutsch Nachhilfe nehmen, weil, also ich schaffe nicht mal vier Fälle in Deutsch, geschweige denn 7 in einer anderen Sprache. Das war in jedem Sprachkurs für mich noch einfach ein lustiges Ratespiel, welche Endung man da gerade hinten anhängt.
Das ist wirklich schwer. Ja, also das ist auch etwas, was bei uns auch halt viele Leute abhängig davon, ob sie jetzt einen Dialekt sprechen oder sowas, vielleicht manchmal nicht so gut beherrschen.
Also
oder
also kann ich sagen, wenn ich es falsch sage, dass es einfach ein Dialekt ist?
So leicht ist es nicht, aber du kannst versuchen. Oder du kannst halt das Südserbische lernen, was halt dieses Kasus-System nicht mehr so ausgeprägt hat. Oder Mazedonische. Weil sie haben ja so wenig Kasus genau. Also halt weniger als unsere Sprache. Aber wie gesagt, es ist schön, wenn sich jemand Zeit nimmt, halt die Sprachen zu lernen, die aus einer Region kommen, die jetzt wirtschaftlich nicht so wichtig ist. Deshalb sage ich ja, also da muss man schon sagen, das ist eine besondere Motivation, also alte Sprachen zu lernen. Weil wenn ich sage, okay, gut, jemand lernt Französisch oder jemand lernt Spanisch, okay, das ist klar, warum er das macht. Aber wenn man sagt, jemand lernt Serbisch, Bosnisch und so, also da müssen wirklich Motivationen dahinter stehen.
Ja, aber ich muss sagen, und das finde ich eine Debatte, die man auch führen muss, und das sollten wir vielleicht in einem anderen Podcast führen, weil das ist ein Thema für sich in meiner Welt. Ich habe 1996 maturiert und bei uns hatte man halt dann drei Sprachen in der Schule und es war halt gar keine slawische Sprache angeboten. Und ich muss schon sagen, nachdem ich begonnen habe, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch zu lernen, ich habe schon ein anderes Verständnis auch für Menschen aus anderen Ländern. Also weil man versteht halt Grundzüge Slowakisch, man versteht Grundzüge Tschechisch, ja, ja. Polnisch, Ukrainisch. Und ich verstehe jetzt, ich kann keine Unterhaltung führen, aber ich kann zumindest verstehen, um was es geht. Und ich finde, das ist gerade in Ostösterreich jetzt gar nicht so schlecht, wenn man doch auch ein bisschen weiß, was rundherum passiert.
Absolut.
Ja, gerade weil es auch geografisch viel, viel näher ist als jetzt Frankreich.
Genau. Aber Menschen haben einfach viel weniger Bewusstsein für die Sprachen, ja, weil sie denken natürlich auch halt von der Schulausbildung, auch vom Angebot in der Schule, in Medien und so weiter, ist einfach halt, also die Region ist zwar präsent, aber ist nicht in so einem positiven Licht präsent, dass das natürlich also die Motivation und die Inspiration bei den Leuten schafft, eigentlich sich sprachlich mit der Region zu beschäftigen, weil ich immer wieder sage, okay, Österreich ist umgeben von den slawischsprachigen Ländern, im Süden Slowenien, im Nordosten die Slowakei, im Norden halt Tschechien. Aber wenn man sich anschaut, wie viele Österreicher überhaupt Tschechisch lernen, wie viele Österreicher Slowakisch lernen, wie viele Österreicher Slowenisch lernen, das sind wirklich, ich glaube, das ist weit unter 1%.
Ja, total, überhaupt. Aber schade.
Genau, das ist absolut schade, weil das sind ja auch Nachbarländer und man muss auch sagen, da ist auch die Sprachpolitik in Österreich eine sehr konservative und eine sehr auf Einsprachigkeit bedachte Politik, was ich überhaupt nicht verstehe. Ja, also ich muss sagen, da vermisse ich auch im politischen Diskurs diese Auseinandersetzung mit der Mehrsprachigkeit in Österreich. Und das ist nicht nur die Mehrsprachigkeit der Zuwanderer. Ich sage nicht, dass irgendwie Bosnisch, Serbisch, Türkisch oder so, das ist einfach die autochtone Mehrsprachigkeit in diesem Land, ja, dass es auch Burgenland Kroatisch gibt, dass es auch Kärntner Slowenisch gibt, dass es auch Tschechisch gibt, Slowakisch in Wien, ja, also das sind ja autochtone Volksgruppensprachen, ja, also wenn man sich anschaut, welchen Status haben Tschechisch und Slowakisch in Wien, wo sieht man, also wo gibt es dieses Linguistic Landscaping, in Wien betreffen Slowakisch und Tschechisch nirgends. Also halt im Burgenland ist es auch so, dass im Burgenland Kroatisch irgendwie im Verschwinden begriffen ist. In in Kärnten ist es aufgrund des politischen Drucks, würde ich sagen, und auch eines sehr starken politischen Aktivismus ist halt Slowenisch auch ein bisschen stärker ausgeprägt. Aber wenn man sich anschaut, zum Beispiel, also das Nordburgenland, das bis vor 50 Jahren in vielen Dörfern Kroatisch gesprochen wurde, also das Pandorf, wo wir immerhin fahren, wenn wir was Billiges kaufen möchten, in unserem Outlet eigentlich Pandrov heißt auf Kroatisch, das heißt, dort ist eine kroatische oder hat eine kroatische Minderheit gelebt und lebt immer noch, verschwindet. Und ich finde das einfach schade,
total,
weil es auch andere Länder gibt, in denen so kleine Sprachminderheiten leben. Ich sage immer, Finnland ist für mich ein gutes Beispiel, wo ungefähr 5% der Bevölkerung Schwedisch spricht. Und trotzdem ist Schwedisch eine gleichberechtigte nationale Sprache. Das heißt, wenn man nach Helsinki oder Helsingborg oder sowas, wie es halt auf Schwedisch heißt, dann ist ja alles zweisprachig. Da sind die Straßenbahnen auch zweisprachig. Die Bispes in den Straßenbahnen sind auch halt zweisprachig gegen 5% dieser Bevölkerung. Also es muss natürlich auch jetzt in Österreich nicht so sein, aber ich muss sagen, dass die Signale der Politik und die Signale der Mehrheitsgesellschaft sind so, okay, Deutsch lernen, ja. Deutsch lernen ist wichtig und immer sind die Defizite halt im Vordergrund. Eher sind diejenigen, die nicht Deutsch sprechen, die sind irgendwie halt defizitär, insbesondere wenn sie kommen aus irgendeinem Land, das wenig Prestige hat, wie zum Beispiel die Türkei. Also wieso sollte jetzt Türkisch weniger halt wichtig sein? Das ist eine Sprache, die von 80 Millionen Menschen halt gesprochen wird und so weiter. Also das ist immer, also ich sage, das ist in Österreich wirklich ein Problem, weil die ganze Politik und auch damit die Medienlandschaft, die Intellektuellen und so weiter sehr viel auf diese Einsprachigkeit getrennt sind, anstatt dass sie sagen, wir sind ein mehrsprachiges Land, in Wien werden 250 Sprachen gesprochen, versuchen wir diese Sprachen zu erhalten. Weil wenn man sich anschaut, zum Beispiel, was es passiert in den traditionellen Zuwandererstädten, wie zum Beispiel New York, die sind Städte, in denen Feldforschungen gemacht werden, weil dort Sprachen gesprochen werden, die nicht mehr in den Heimatländern gesprochen werden. Oder irgendwelche halt Dialekte, die sich dort in diesen Diaspora-Communities erhalten haben. Und wie man weiß, natürlich, also diese Sprachinselstellung halt von vielen irgendwelchen Diaspora-Communities führt dazu, dass man natürlich auch eine konservativere Sprache hat, ja. Also, dass man halt die Sprache konserviert. Und deshalb verstehe ich nicht, warum man in Wien natürlich mit einer gesunden Forderung, Deutsch zu lernen als unsere gemeinsame Sprache und als die Mehrheitssprache, also warum man eigentlich nicht sich mehr mit der Mehrsprachigkeit in einem positiven Sinne beschäftigt, anstatt dass immer halt die Titel voll mit dem, okay, 50% der Kinder sind mit der nicht-deutschen Muttersprache, ja, und ich bin auch mit einer nicht-deutschen Muttersprache aufgewachsen und ich habe erst begonnen mit 21, 22 Deutsch fließend zu sprechen. Ja. Und habe ich irgendwelche Nachteile in dieser Gesellschaft? Ich glaube nicht. Ich arbeite seit 15 Jahren in irgendwelchen Medien. Das heißt, ich muss die Sprache beherrschen. Ja. Ich muss sie perfekt beherrschen, damit das, was ich mache, ja gut ist. Und dadurch, dass ich immer noch einen Job habe, denke ich, dass ich meine Sachen gut erledige. Also halt von dem her, denke ich, also dass es wirklich so eine Denke ist, wo man nicht den jungen Leuten, die aus Zuwandererfamilien kommen oder die aus Sprachminderheiten kommen, also man lässt sie nicht einfach entfalten. Man lässt sie nicht ein gesundes Bewusstsein für ihre Muttersprache entwickeln. Und das zeigt auch die Tatsache, dass zum Beispiel Österreich erfreulicherweise den muttersprachlichen Unterricht in 25 Sprachen anbietet an den Schulen. Ja? Also das ist so ein Zusatzunterricht, das aber mittlerweile zu einem unpopulären Gegenstand geworden ist, weil es in nicht attraktiven Zeiten stattfindet und weil viele Eltern sagen, warum sollte mein Kind Bosnisch, Kroatisch, Serbisch lernen? Das ist ja meine Sprache, Familiensprache und so weiter. Die sollen besser Spanisch lernen oder halt besser, ich weiß nicht, so Französisch lernen. Kommt dazu, dass man auch in der Familie halt diese Familiensprachen weiter pflegt. Und die Sprache muss ja auch gelesen werden, gepflegt werden, halt in dem Sinne, versucht man jetzt, ich weiß nicht, 2 Jahre nicht eine Sprache zu sprechen. Man wird schon sehen, dass halt manche Wörter, Feinheiten wegbrechen und so weiter. Und also ich finde das in Österreich sehr schade, weil ich glaube, man könnte gerade in Wien viel mehr aus dieser Mehrsprachigkeit machen, aber auch in anderen Städten. Ja.
Darf ich dir eine sprachliche Frage stellen? Und zwar, ich habe eine Theorie. Ich habe eine Theorie, nämlich über das Wort Kolatschen.
Ah, Gott, ja.
Meine Theorie ist, dass es einfach als Übersetzungsfehler in die österreichische Sprache gekommen ist.
Aha.
Dass das von dem Wort Kuchen kommt, weil das die Tschechen auch verwenden und dass die Österreicher das einfach nur falsch verwenden.
Was heißt Kuchen auf Tschechisch?
Kolatsch.
Auch Kolatsch. Genau.
Okay.
Genau. Nein, es kommt halt dazu, dass man halt natürlich, wenn man Wörter aus einer anderen Sprache nimmt, dann nimmt man sie dazu, dass man sogenannte semantische Lücken füllt in halt seiner Sprache. Zum Beispiel ein ganz interessantes Beispiel dazu ist das Wort Hauber im Bosnisch. Ja? Hauber kommt vom Deutschen Haube und bei uns ist Haube ja auch eine Wintermütze. Das ist sie nicht im Bosnischen. Im Bosnischen gibt es zwei Bedeutungen für Hauber. Das eine ist diese Friseurhaube, unter denen Damen sitzen. Ja?
Ah.
Und das andere ist ja Wagenhaube. Man öffnet und unten ist halt der Motor. Ich kann nicht sagen, so eine Wintermütze halt im Bosnischen kann ich nicht Hauber sagen. Also niemand würde mich verstehen. Das heißt, man entlehnt Wörter für Objekte oder für irgendwelche Zustände und so weiter, wo es ihm semantisch einen Gegenstand oder halt einen Prozess zu benennen. So war es dann wahrscheinlich auch halt im österreichischen Deutsch, dass man für eine bestimmte Bäckerei sozusagen Kolatsche gesagt hat. Ja. Also dieses Wort gibt es übrigens auch im Ungarischen. Die sagen ja auch Kolatsch. Also mit halt Doppel-A halt geschrieben, nur halt dieses A ohne Akzent ist ja A.
Ist das die gleiche Form wie bei uns oder ist das auch Kuchen?
Das ist jeden der Kuchen. Ich weiß nicht, in welcher Form. Aber das ist eigentlich ein ganz normaler Vorgang, dass sich die Bedeutung anpasst an dem, was man in der Sprache macht. Oder halt zum Beispiel dieses halt gute Beispiel, dass bei uns Freier ist ein gut aussehender Mann, also halt im Bosnischen, also oder halt ein junger Mann ist Freier. Natürlich Freier ist im Deutschen, ist ja
was anderes.
Kundschaft.
Ja.
Kundschaft in halt Laufhäusern. Ja. Also das heißt, mit diesem sprachigen Transfer nimmt man einerseits nur die Bedeutungen oder halt passt sie an so, wie man es in dieser Nehmersprache braucht. Oder andererseits entwickelt natürlich neue Bedeutungen, weil diese Wörter, wenn sie einmal aufgenommen sind in der Sprache, die leben unabhängig halt vom Deutschen. Und das ist auch so, wie es halt Handy nicht gibt halt im Englischen, sondern es ist halt nur halt im Deutschen. Das heißt, nichts mit dem Englischen zu tun, aber weil halt Handy auf Englisch heißt, geschickt, so viel ich weiß. Somebody's Andy. Und deshalb ist das, glaube ich, mit Kolatsche nicht etwas, was halt ungewöhnlich ist. Interessant ist natürlich, dass es auch Sachen gibt, die zum Beispiel aus dem Tschechischen in österreichische Deutsch übernommen wurde, wie zum Beispiel Buchtel aus dem Tschechischen Buchta. Und dann wieder die österreichische Form, also das österreichische Wort, wurde halt ins Bosnische weiter transferiert. Buchtla, weil wir sagen es mit L. Und das ist halt das deutsche L-Buchtel, ja. Also das ist interessant. Das heißt Tschechisch, Deutsch,
Bosnisch. Aber das finde ich ja total spannend bei diesen Wörtern, dass ganz viele Wörter, die im Bosnischen da verwendet werden, ja aus dem Dialekt kommen, wie Esszeig. Ich meine, es ist ja nicht...
Ja, genau.
Es ist ja Dialekt, genau. Es ist ja nicht mal die richtige Variante.
Genau. Das muss eigentlich damit zusammenhängen, dass diejenigen Menschen, von denen man damals Deutsch gelernt hat, weil Basis, damit man damit man Wörter aus den anderen Sprachen übernimmt, ist die Zweisprachigkeit. Also jemand muss die andere Sprache kennen, damit er ein Wort aus dieser Sprache übernimmt in seine, also sozusagen Muttersprache. Ja? Und damals war es halt so, dass diese bilingualen, dass diese zweisprachigen Menschen auf dem Balkan eigentlich vorwiegend mit den Österreichern in Kontakt gekommen sind. Oder mit den Siedlern, die eigentlich aus dem süddeutschen oder westdeutschen Raum gekommen sind. Aber da hat sich aufgrund von manchen Forschungen es so ergeben, dass diese Menschen, die zum Beispiel aus dem Rheinland gekommen sind oder aus Luxemburg oder aus Schwaben, und deshalb nennen wir ja Schwabe, alle, also sozusagen Deutschsprachigen sind in den Balkanländern, sind Schwabe, ja? Also dass sie eigentlich damals in diese Dörfer halt gekommen sind, in die Vojvodina, ins mittlere Ungarn und so weiter, dass sie unter sich so Mischdialekte gesprochen haben, weil dort sind natürlich Siedler gekommen aus unterschiedlichen Regionen, dann haben sie so eine Mischsprache entwickelt, ja, also halt so einen hybriden Dialekt. Aber die Beamten und die Menschen, die damals quasi vielleicht Lehrer waren und so weiter, die haben ja schon das österreichische Deutsch gesprochen. Das heißt, die haben so ein Deutsch gesprochen, dass man damals halt am Wiener Hof geredet hat in dem Sinne. Deshalb gab es da auch eine sogenannte Diglossie unter diesen deutschsprachigen Menschen. Und so haben dann die slawischsprachigen Menschen von diesen Menschen Wörter halt übernommen, die aus dem österreichischen Deutsch eigentlich kommen. Auf der anderen Seite muss man schauen natürlich, was in Slowenien passiert ist. Slowenien war ein Jahrtausend Zusammenhalt mit Österreich. Ja. Also das waren österreichische Erbländer, das war Untersteiermark, Rhein und so weiter. Dort hat man ja auch immer Deutsch als eine Prestigesprache gesprochen. Slowenisch war eine Sprache der einfachen Bauerbevölkerung und so weiter. Das war dann auch diese bayerisch-österreichisch-süddeutsch geprägte Sprache. Und deshalb gibt es bei uns nicht Kloß, sondern es gibt Knödel, Knädler. Ja. Also niemand würde erwarten, dass irgendein Wort aus dem Hamburgerischen jetzt übernommen wird, aber halt aus dem Wienerischen natürlich, weil diese Kontakte da waren. Also wir hatten keine Kontakte mit Hamburg, sondern mit Wien oder mit Graz und so weiter und so fort, mit Kärnten und so weiter.
Kann man das eigentlich zeitlich bemessen, wie lange es dauert, bis ein Wort oder auch ein Dialektwort sich dann komplett in die andere Sprache reinsetzt, sodass es, ja, also so, dass es so ist, als wäre es schon immer da gewesen? Oder ist das komplett unterschiedlich?
Ja, das ist komplett unterschiedlich. Ich würde sagen, manchmal dauert es eine Generation, bis man halt diese Wörter wirklich völlig aufnimmt. Und das können wir auch live beobachten, was zum Beispiel heutzutage mit allen diesen Anglizismen passiert. Ja, also bis vor 20, 30 Jahren hat niemand cool gesagt. Jetzt kennen alle cool und sagen cool, ja, auch okay und so weiter. Niemand sagt mehr in Ordnung. Man sagt okay, ja. Und das war bis vor 40, 50 Jahren war das nicht der Fall. Das heißt, es könnte wirklich innerhalb eine Generation passieren. Ganz vereinfacht gesagt, die Sprache, aus der man Sachen übernimmt, muss eine gewisse Prestigestellung haben. Ja? Weil es ist leider so, man sieht das jetzt in Österreich, es werden so viele Migrantensprachen gesprochen, aber kaum ein Wort aus diesen Migrantensprachen wird ins Österreichische übernommen. Auf der anderen Seite haben wir das Englische. Englische hat diese Prestigestellung, also halt die englischsprachige Welt ist die Welt, wo die meisten Innovationen stattfinden, wo die Musik produziert wird, die Filme produziert werden und so weiter. Und natürlich durch diese Massenmedien werden dann auch Wörter aus diesen Sprachen übernommen, aus dem Englischen. Und das ist auch ganz, ganz wichtig in der Sprache. Man imitiert vieles in der Sprache. Und dadurch, wenn man ein englisches Wort verwendet, denkt man immer, man verschafft sich dadurch eine höhere gesellschaftliche Stellung, ja. Wenn man heutzutage sagt, cool, dann wird man signalisieren, man gehört zu einer Schicht, die Englisch versteht, die aufgeschlossen ist, die irgendwie kosmopolitisch ist und so weiter. Und man müsste sich das vorstellen, 150 Jahre davor war das so ähnlich mit dem Deutschen. Man hat aus den Deutschen Wörter übernommen in die Sprache, indem man gesagt hat, aha, okay, gut, ich gehöre dieser Kultur, ich will halt dieser halt Kultur gehören, ich will das übernehmen, was halt in Wien so cool ist, ja. Und ich, also halt denke mir, das war auch damals in vielen Städten, in Zagreb, insbesondere jahrhundertelang, war eine Schicht der Menschen da, das waren deutsche Kaufleute und so weiter, deutschsprachige Kaufleute und so weiter. Und Deutsch hatte so eine halt Prestigestellung, das muss man auch sagen, Deutsch hatte, obwohl Österreich-Ungarn ja so ein Vielvölkerstaat war Deutsch eine eine Prestigesprache. Man musste Deutsch können, damit man überall halt in der Monarchie sich verständigen kann, sozusagen mit den Leuten. Ja, also weniger war das mit dem Ungarischen der Fall oder halt mit anderen Sprachen, slawischen Sprachen, sondern Deutsch hatte ja diese Prestigestellung. Und so kann ich mir auch vorstellen, dass in Sarajevo zum Beispiel während der K&K-Herrschaft hat man dort immer irgendwelche Empfänge organisiert und so weiter. Und man hat sich an Wien orientiert, an die Wiener Mode orientiert. Und deshalb sind auch diese Wörter, wurden dann übernommen sozusagen. Ja, also man sagt bei uns immer, also es gibt eine alte, also sozusagen Redewendung, Bečka škola, die Wiener Schule. Das bedeutet, wenn jemand sehr höflich ist, dann sagt man, ach, er ist die Wiener Schule. Er gehört ja zur Wiener Schule. Das heißt, Wien war immer so ein Begriff einer kaiserlichen Stadt, in der man ja ballet, veranstaltet, tanzt, höflich ist und so weiter. Es gibt auch noch eine witzige Redewendung, wo wir sagen, Noga Lička Cipela Bečka. Das bedeutet, der Fuß aus der Lika und der Schuh aus Wien. Das bedeutet, so ein primitiver Mensch versucht, irgendwie modisch zu sein, ja, und hat so einen Fuß aus der Lika, das ist so eine Bergregion halt. Und halt der Schuh ist ja aus Wien, der Schuh ist ja modisch und so weiter. Also das ist auch, also man müsste jemals auch eine Studie machen, welche Rolle Wien überhaupt halt in der ganzen Südslawia gehabt hat, historisch, weil sich ja in Wien auch eine ganze intellektuelle Schicht ausgebildet hat. Intellektuelle Schicht dieser südslawischen Völker, ja. Nehmen wir ja an, zum Beispiel halt den serbischen Sprachreformer Vuk Karadžić. Also der ist eine zentrale Persönlichkeit in der, also sozusagen serbischen Geschichte, ja. Geschrieben hat er halt reformiert, dann wurde das auch übernommen, also sozusagen Bosnien, Kroatien, und deshalb schreiben wir jetzt auch so ähnlich. Auf der anderen Seite Ruđer Bošković, ein großer halt kroatischer Wissenschaftler. Dann der erste promovierte Mensch aus Bosnien hat das in Wien gemacht. Die erste promovierte Frau aus Bosnien hat das auch in Wien gemacht, ja, also hat ihr Studium in Wien abgeschlossen. Dann, also wirklich, Wien ist mit so vielen wichtigen Persönlichkeiten aus der Geschichte aller südslawischen Völker verbunden, das historisch auch eine sehr große Bedeutung hat, ja, dass sich das auch in der Sprache niedergeschlagen hat, dass man so sagt, halt die Wiener Schule, Bečka škola.
Wir hätten noch, glaube ich, unzählige Fragen an dich. Für heute sind wir mal vorerst am Ende angelangt. Ich finde das so schön, dir zuzuhören, weil man hört so richtig deine Liebe und deine Leidenschaft für Sprache raus, und das finde ich sehr, sehr sympathisch. Also vielen, vielen Dank schon mal vorweg, dass du bei uns warst. Gibt es, also natürlich haben wir noch die berühmt-berüchtigte letzte Frage, gibt es noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest?
Ich glaube, man hat ganz am Anfang, glaube ich, die Brenda gesagt oder du, wie es eigentlich mit diesen Fremdwörtern steht in der Sprache. Sollte man halt Fremdwörter verwenden, sollte man sie meiden und so weiter. Und es ist immer wieder ein sehr großes Anliegen von mir, dass ich sage, ganz linguistisch, gibt es in einer Sprache keine Fremdwörter und keine einheimischen Wörter. Wörter sind genauso wie die Menschen, sie migrieren aus einer Sprache in die andere. Unsere Sprachen ändern sich auch durch den Sprachkontakt. Es werden neue Laute zum Beispiel aufgenommen. Es werden neue grammatikalische Konstruktionen aufgenommen. Das heißt, genauso wie die Leute migrieren, migrieren auch die Wörter. Und einige der schönsten bosnischen Wörter sind halt orientalischen Ursprungs. Aber wir empfinden sie als unsere eigenen Wörter. Genauso ist es halt mit den deutschen Wörtern. Und deshalb bitte, also halt der Sprachpurismus ist eine der dümmsten Sachen und eine der konservativsten und der nationalistischsten Sachen, die es gibt überhaupt in der halt Sprachforschung. Die Sprache reguliert sich mehr oder weniger selbst. Und wenn jemand Fremdwörter verwenden möchte, dann soll er das machen, weil diese Wörter hören auf, Fremdwörter zu sein. Sobald man sie an das Grammatiksystem, also der Sprache, anpasst, dann werden sie halt ganz einfach unsere Wörter, und man sollte da keine, also sozusagen, Wörterdiskriminierung betreiben. Ja? Also das ist so mein Schlusswort.
Ah, ich habe das so toll gefunden, dir zuzuhören. Ich hab so Bock auf Bosnien. Ich vermisse Sarajevo wahnsinnig. Und
ich war vorgestern dort. Also, ich hoffe, ich verärgere dich
jetzt. Salz in Wunden hier, ja. dieser Stelle. Nein, also ich möchte nochmal bitte sagen, es ist Sarajevo so eine Reise wert, und mit den Menschen zu sprechen und sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen ist total wichtig und schön, und es ist näher als Bregenz von Wien, und ich glaube, wir wissen vielleicht über Bregenz auch nicht so viel, muss ich von mir sagen, aber wir sollten über Sarajevo mehr wissen. Und
absolut. Sarajevo ist eine wunderschöne Stadt, also dort kann man auch vieles unternehmen. Es ist sicher, es ist interessant, es ist ein bisschen anders. Dadurch, dass ich jetzt auch 3 Tage halt in Bosnien war, über diese Feiertage, und dort ist jetzt der Frühling und es blüht alles, und ich sage immer jedes Mal, also es ist mein Land, es ist mein Heimatland, ich kenne es sehr gut, aber jedes Mal staune ich, wie die Natur dort wunderschön ist und eigentlich, wie man dort eigentlich also halt von der Natur richtig verwöhnt ist. Und das ist wirklich ein Land, das absolut halt eine Reise wert ist.
Total,
ja. Also
total.
Wenn wir da ein bisschen Werbung machen, Bosnien-Tourismus-Werbung.
Ich habe ja angefangen, Bosnisch zu lernen mit Musik, mit bosnischer Musik. Und zwar nicht mit Dubioza, weil es doch
ein
bisschen zu schnell ist, wenn man die Sprache nicht kann. Aber
natürlich.
Ich habe mit Dino Merlin begonnen.
Der hat auch leichtere Texte, die man auch sehr gut, also sozusagen verstehen kann. Man weiß, wo uns sind, es ist Liebe und so weiter. Also hat Liebeslieder meistens. Und man muss auch sagen, es gehen natürlich auch viele Leute aus Bosnien weg. Es ist so ein Auswanderungsland. Aber was man auch sagen muss, was in Bosnien ein bisschen und halt auf dem ganzen Balkan ein bisschen besser funktioniert, ist diese Verbundenheit mit der einheimischen Musik. Das ist etwas, was ich in Österreich sehr viel vermisse, ist die Tatsache, dass man eigentlich die österreichische Musik so gut wie nicht irgendwie vorfindet. Man hört lieber internationale Musik als die österreichische Musik. Bei uns ist es wirklich umgekehrt. Bei uns ist es 50-60% ist es die einheimische Musik. Wenn ich sage einheimische, das ist die regionale Musik, ja. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, durch diese Musik kann man auch halt ein Land kennenlernen, ja. Also wie Leute singen, wie ihre Lieder ausschauen, wie halt dieses Musikkulturgut ausschaut. Also das ist wirklich auf dem Balkan etwas, was sehr spezifisch ist und was auch halt historisch sehr reich ist, und das ist etwas sicher sehr halt interessant ist auch zum Forschen. Ja.
Total, und ich muss sagen, also jedes Dino Merlin Konzert, wo ich in Wien war, war irgendwie besonders, ja, weil man dann auch merkt, irgendwie, also es ist einfach anders, und es ist einfach, auch wenn man kein Wort versteht, ich konnte Lieder mitsingen, ohne ein Wort zu verstehen, glaube ich, dass ich es mitgesungen habe, mal schauen, aber es ist wirklich, es ist bereichernd, und ja, ich habe dann angefangen, Bosnisch zu lernen, und es hat mir so wahnsinnig viel gebracht, also auch für einen Kroatienurlaub ist es mal nicht schlecht, wenn man Bier bestellen kann, würde ich sagen.
Natürlich, absolut, absolut. Man muss sich auch davon verabschieden, dass wenn man halt eine Fremdsprache lernt, dass man sie ja unbedingt 100%ig korrekt lernen muss. Es geht darum wirklich, was mein Ziel ist. Ja, also wenn mein Ziel ist, dass ich etwas verstehe, dass ich etwas halt bestellen kann, dass ich etwas halt lesen kann, dann muss halt die Grammatik auch nicht unbedingt super gut sein. Ja, also man lernt so viel man kann und wirklich dieses halt Bestreben nach der halt Perfektion muss nicht sein, glaube ich.
Ich glaube, das geht auch nicht, wenn man nicht dort lebt, ehrlich gesagt.
Und das natürlich.
Ja.
Aber ich würde sagen, das ist auch mit vielen Sprachen so. Außer vielleicht mit Englisch, mit dem man halt bombardiert wird überall. Ja.
Das stimmt. Also, mir bleibt auf jeden Fall vielen, vielen Dank zu sagen für den Einblick in die Verwendung von Sprachen. Und ich glaube, das unterschätzen wir oft, wie viel Einfluss das auf das Miteinanderleben zu tun hat. Und das ist total spannend gefunden. Und ich möchte noch an der Stelle anbringen, wenn jemand in Wien besonders Sehnsucht nach Sarajevo, nach Bosnien hat oder es mal kennenlernen möchte, würde ich sehr empfehlen, ins Peterwerk zu gehen.
Ja, absolut. Mitaver, Sofra, Merak, so halt diese bosnischen Restaurants, die sind mittlerweile ziemlich gut, muss ich
das
sagen.
Stimmt.
Also dort kann man sehr, sehr gut essen, herumsitzen, Leute treffen, gut das Gespräch führen. Ja, also das ist so ein bisschen halt ein Teil des Heimatlandes in Wien. Ich sage immer, in Wien ist es, also in Wien gibt es mittlerweile so viele Menschen halt vom Balkan, dass man sich da wirklich jetzt nicht wie im Ausland schuld. Also Wien ist kein Ausland, glaube ich. Wien ist die letzte Hauptstadt Jugoslawiens, sagt man immer.
Also vielen, vielen Dank dir und für den Einblick
vielen
in deinen
euch
Zugang.
Auch.
Dankeschön.
Danke vielmals.
Und
danke.
Wer unsere vielen anderen Folgen über Bosnien, die ja eigentlich viel zu wenig sind, hören will, findet man die auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf unserem Blog unter www.mitmichundzucker.at.